ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Totengräber. Klingt nach Ende. Doch Totengräberkäfer nutzen einen Kadaver für neues Leben. Sie bereiten darin eine Kinderstube samt Mahlzeit vor, füttern und bewachen ihre Larven. Dafür legen sie sich mächtig ins Zeug und zeigen, dass sie echte Familientiere sind.
Es ist was ganz Besonderes. Also viele Insekten oder viele Tierarten haben auch die Strategie, einfach möglichst viele Eier abzulegen, irgendwo, wo sich dann die Larven selbstständig ernähren können und einfach zu hoffen, dass viele davon durchkommen. Und diese Brutpflege, die wir ja vor allem von Vögeln beispielsweise kennen oder auch von Säugetieren, die ist eben sehr selten in der Insektenwelt. Und das ist bei den Totengräbern ganz besonders, weil die Elterntiere bei den Larven bleiben, diese wirklich füttern und auch verteidigen und eben bis diese sich dann anfangen zu verpuppen, bewachen.
Sagt Diana Koch. Sie ist Kuratorin im Tiergarten Nürnberg und befasst sich intensiv mit Totengräberkäfern. Der Tiergarten plant, den Besuchern das besondere Leben von diesen Käfern mit Schaukästen näher zu bringen. Denn selbst wenn man häufig im Wald spazieren ist, die Wahrscheinlichkeit, einen dieser Käfer zu sehen, ist eher gering, sagt der promovierte Biologe Max Körner von der Universität Bayreuth.
Der Totengräber scheint tatsächlich eher schüchtern. Das sind zwar tagaktive Tiere, aber sie sind wirklich nicht leicht zu sehen. Ich habe als junger Kerl, als kleines Kind, bin ich viel durch die Gegend gelaufen und habe alle möglichen Insekten und Käfer gesucht und hatte einen Kosmosführer der Insekten und habe versucht, alle abgebildeten Käfer zu finden. Der Totengräber war so schön prominent mit seinen schönen orangenen Elytren abgebildet und ich dachte, wo ist denn dieses Tier? Warum habe ich das noch nie gesehen? Und es hat viele, viele, viele Jahre gedauert, bis ich mal eins zu Gesicht bekommen habe. Manchmal kann man ihn an Blüten sehen. Man kann ihn aber am leichtesten finden, indem man vielleicht einen Stock nimmt und einen Kadaver umdreht, den man irgendwo am Wegesrand findet.
Bei uns kommt vor allem der schwarzhörnige Totengräberkäfer vor. Der Nicrophorus vespiloides, so der lateinische Name, ist einen bis knapp 2 Zentimeter lang. Sein Körper ist schwarz. Die Deckflügel tragen 2 gelbe bis rotgelbe Bänder mit gezacktem Rand. Die Käfer kommen in Europa und Asien vor. In Bayern gibt es zum Beispiel im Bayerischen Wald größere Vorkommen. Weltweit gibt es etwa 70 Arten der Gattung Totengräber. Je nach Wetter kommen die Insekten ab April oder Mai aus ihrer Winterstarre, sagt Max Körner.
Die Käfer überwintern im Boden, so wie viele Insekten, an geschützten Orten, wo sie sich gut verstecken können und wo sie vor Frost geschützt sind. Die haben keinen internen Frostschutz. Manche Tiere können das ja, die Totengräber können das nicht, müssen sich also an einem Ort aufhalten, wo sie vor Negativgraden sicher sind.
Wenn es im Frühjahr wärmer wird und die Temperaturen steigen, verrotten tote Tiere wie eine Maus schneller und Kadaver fangen nach kurzer Zeit an zu stinken. Dieser Geruch lockt dann die Käfer an, die nach Aas und einer Partnerin suchen. Totengräberkäfer faszinieren Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Vor allem für die Grundlagenforschung ist das Insekt spannend. Denn die Käfer eignen sich, um an ihnen soziale Beziehungen und damit auch die Entstehung des Familienlebens im Laufe der Evolution zu untersuchen. Doch nicht nur das. Forscher sind überzeugt, dass die Oral- und Analsekrete der Käfer großes Potenzial für die Industrie, aber auch für die Pharmazie haben. Dazu später mehr. Zurück zur toten Maus am Wegrand. Bei der Verwesung toter Tiere entstehen die Stoffe Cadaverin und Putrescin. Diese Stoffe verursachen den typischen fauligen Aasgeruch. Wenn ein totes Tier anfängt zu verrotten, lockt dieser Geruch verschiedene Tiere an. Meist sind Fliegen als erstes da und legen auf dem Kadaver ihre Eier ab. Genau dieser Geruch zieht aber auch Totengräberkäfer an.
Die haben ganz ausgeprägte Antennen mit extrem hoher Oberfläche und sehr empfindlich und können dann über mehrere Kilometer hinweg den Aasgeruch schnüffeln.
Oft treffen mehrere Totengräberkäfer gleichzeitig bei dem Aas ein. Dann wird um die wertvolle Ressource gekämpft. Gegner werden geschubst, weggeschoben oder auch gebissen. Die Schwächeren überlassen am Ende dem Stärkeren den toten Körper und der wird dann die Kinderstube für eine neue Totengräberfamilie sein. Wenn ein künftiges Heim aber noch kein Weibchen da ist, geben die Männchen Duftstoffe ab. Der Tierökologe Max Körner.
Männchen können Weibchen auch über sogenannte Sterzeln anlocken. Dann strecken sie ihr Abdomen in den Himmel und können Pheromone aussenden und den Weibchen damit signalisieren, komm zu mir geflogen, ich habe ein Aas und bin bereit, eine Familie zu gründen.
Hat sich ein Partner gefunden, vergraben die Käfer zusammen das Aas. Das tote Kleintier wird dann aufwendig für den Nachwuchs präpariert.
Mit Akribie und Geduld und gegebenenfalls Teamwork können sie dann innerhalb von 1 bis 2 Tagen das Fell von so einer Maus komplett entfernen. Es werden also Federn oder Fell entfernt und das Aas wird zu einer Kugel gerollt, mit antimikrobiellen Exkreten, sogenannten Exudaten, eingerieben und verbuddelt.
Das heißt, die kleinen Käfer schaffen es, etwas zu bewegen, zu vergraben und zu verarbeiten, das deutlich schwerer ist als sie selbst. Die Käfer buddeln dafür die Erde um den Kadaver weg und hüllen den Boden unter dem toten Körper aus, sodass dieser immer mehr einsinkt. Am Ende befindet sich das tote Tier bis zu 10 cm unter der Erde. Damit ist das Aas vor anderen Tieren wie Raben, Geiern oder Füchsen, die ebenfalls Aas fressen, in Sicherheit gebracht. Nach der Paarung legt das Weibchen die Eier im Boden in der Nähe des Kadavers ab. Schon innerhalb von 1 bis 2 Tagen schlüpfen die Larven und krabbeln in eine kleine Kuhle der präparierten Aaskugel, die die Käfer vorbereitet haben. Die Kugel ist eine Art vorverdauter Fleischbrei, mit der der Nachwuchs etwa eine Woche lang gefüttert wird. Für die Entwicklung der Larven ist es wichtig, dass sich Mutter und Vater um den Nachwuchs kümmern. Max Körner.
Beide Elternteile kümmern sich um das Mikrobiom des Aases und sorgen dafür, dass den Larven eine perfekte essbare Kinderstube vorbereitet wird. Wenn wir jetzt das Weibchen entfernen oder das Weibchen zum Beispiel stirbt oder abwandert, was selten ist, aber sterben kann es ja mal, dann fällt nur die Aufgabe auf das Männchen. Und wir wissen bereits aus anderen Studien, dass Männchen dann ziemlich gute Mütter werden. Die kümmern sich um die Aufzucht der Larven, indem sie füttern, Wache halten und das Aas erneuern. Unsere letzte Studie konnte zeigen, dass aber das Immunsystem der Larven mehr beansprucht ist, wenn der Vater sich kümmert, als wenn das Weibchen oder beide Eltern sich kümmert. Das scheint also den Anschein zu haben, dass die Pflege des Männchens weniger effektiv daran ist, das Immunsystem der Larven zu entspannen.
Mit dieser Grundlagenforschung untersuchen Wissenschaftler die frühe Evolution der Sozialität. Einfach gesagt, welche Vor- und Nachteile hat das Familienleben? Nicht nur für den Totengräberkäfer, sondern auch für andere Tierarten.
Sozialität ist super weit verbreitet im Tierreich. In allen möglichen Tierarten gibt es soziale Wesen. Allerdings sind die meisten Arten auf der Welt Einzelgänger und verbringen viel Zeit alleine und treffen sich dann nur, um sich zu paaren oder weil mal eine gemeinsame Futterquelle auftaucht. Wenn wir also erklären wollen, wie Sozialität sich entwickelt und auch Regeln aufstellen wollen, die auf verschiedenen Ebenen der Sozialität noch greifen, also welche Vorteile hat es überhaupt zu kooperieren, welche Vorteile hat es überhaupt in einer Gruppe zusammen zu sein, anstatt zu konkurrieren, macht es Sinn, sich sehr frühe primitive Formen dieser Sozialität anzuschauen. Durch unsere Ergebnisse können wir oft zeigen, dass zum Beispiel die Kooperation auf dem Aas sich für die Larven ab einer bestimmten Brutgröße lohnt, dass also größere Gruppen erfolgreicher sind als kleinere Gruppen.
Also der Nachwuchs gedeiht nicht nur besser und ist fitter, wenn sich beide Eltern kümmern, sondern auch, wenn es Geschwister gibt. Für ihr Experiment haben die Bayreuther Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Larven entweder einzeln oder mit Geschwistern aufwachsen lassen. Zudem wurden die Larven zufällig auf Testgruppen mit unterschiedlicher Brutpflege aufgeteilt. Brutpflege durch beide Eltern an einem von ihnen vorbereiteten Kadaver. Keine Brutpflege, aber ein vorbereiteter Kadaver. Keine Brutpflege und ein unvorbereiteter Kadaver. In einem zweiten Experiment wurden einzelne Larven oder Geschwistergruppen entweder von beiden Eltern oder nur einem Elternteil am Kadaver versorgt. Insgesamt zeigte die Studie, dass Larven von der Anwesenheit von Geschwistern profitieren, unabhängig davon, ob Eltern an- oder abwesend waren. Bisher waren Wissenschaftler davon ausgegangen, dass Geschwister zwar kooperieren können, wenn Eltern abwesend sind. Allerdings dachten die Forscher, dass sie bei Anwesenheit der Eltern um Aufmerksamkeit und Ressourcen, also Futter, konkurrieren.
Den Mechanismus hinter der Kooperation der Larven haben wir noch gar nicht genau verstanden. Wir wissen aber aus einer Studie von vor ein paar Jahren, dass eine größere Brut eine höhere Überlebensrate und ein schnelleres Wachstum zeigen kann. Das bedeutet also, dass irgendwie mehr Larven auf einem Haufen besser sind. Inwieweit das jetzt eine gezielte Kooperation ist, also dass eine Larve zur anderen sagt, wir machen das jetzt gemeinsam, oder ob es einfach so eine Art passiver Nebeneffekt ist, ist unklar.
Klar ist aber, Familie scheint sich zu lohnen. Wichtig ist auch, dass bei der Aufzucht die elterliche Kommunikation funktioniert. Wenn die Eltern die Larven füttern, reiben sie die Kante ihrer harten Deckflügel über Kerben am Hinterleib. Dadurch entsteht ein Zirpen. Forscher der Universität Bayreuth haben dieses Reiben und damit das Zirpen durch Abkleben verhindert und untersucht, wie sich das Schweigen der Elterntiere auf die Entwicklung der Larven auswirkt. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die fehlende akustische Kommunikation der Eltern das Gewicht der Larven und damit die Überlebenschancen beeinflusst. Ein erster Schritt, um besser zu verstehen, welche Rolle Kommunikation bei Tieren und in Familienverbänden spielt. Totengräber verständigen sich aber auch mit chemischen Signalen. Beim Bebrüten ihres Geleges geben sich die weiblichen Käfer ihren männlichen Partnern mit einem Duftstoff zu erkennen. So sichern sie sich seine Unterstützung bei der Bewachung der hilflosen Larven. Die Käfer bekommen aber auch Unterstützung von anderen Lebewesen. Auf Totengräberkäfern befinden sich in der Regel Milben, die als Passagiere von Kadaver zu Kadaver mitreisen. Die kleinen Spinnentiere leben mit dem Käfer in Symbiose, sagt Andreas Wilczynskas vom Institut für Insektenbiotechnologie an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Der Professor ist zugleich Institutsleiter für Bioressourcen beim Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und angewandte Ökologie.
Es gibt bestimmte Milbenarten, die nur mit Totengräberkäfern assoziiert sind. Und die haben auch eine Funktion, die sind Nützlinge. Wenn der Käfer auf einem Kadaver landet, satteln die nämlich ab und fressen Fliegeneier. Das heißt, sie nutzen also den Totengräberkäfer quasi als Transportmittel, um von einem Kadaver zum anderen zu kommen, und ernähren sich von den Eiern der Fliegen.
Damit beseitigen die Milben in der Regel Nahrungskonkurrenten der Käferlarven und tragen so zum Fortpflanzungserfolg von Totengräbern bei. Die Larven der Totengräberkäfer wachsen schnell. Zu Beginn messen sie 1 bis 2 Millimeter, aber sie legen rasant an Gewicht zu. Am Ende des Larvenstadiums sind sie 50 Mal so schwer wie zu Beginn. Nach etwa 1 bis 2 Wochen verlassen die Larven die Reste der Aaskugel, um sich zu verpuppen. Diese Entwicklungsphase dauert noch einmal etwa 25 Tage, dann schlüpft ein neuer Käfer. Die Weibchen bleiben, bis die Käferkinder aus dem Haus sind, bei ihrem Nachwuchs. Auch wenn die Männchen sich um den Nachwuchs kümmern, manchmal machen sie sich früher aus dem Staub. Max Körner.
Das Männchen ist oft daran interessiert, schon früher zu verschwinden. Wir wissen, dass Weibchen ihre Brut eigentlich so gut wie niemals im Stich lassen. Männchen sind allerdings schon daran interessiert, abzuhauen. Wenn sie sehen, dass alles gut läuft und die Larven sich entwickeln, dann könnte das Männchen mit relativ geringem Aufwand ja noch ein Weibchen auftreiben und sich vielleicht nochmal paaren und so die eigene Fortpflanzungsrate, den Fortpflanzungserfolg sehr leicht erhöhen. Für Weibchen ist das nicht ganz so leicht. Die müssen die Eier legen.
Wenn die jungen Käfer geschlüpft sind, ziehen auch die Weibchen weiter und suchen schnell nach großen Kadavern. Denn sie müssen sich stärken, damit neue Eier reifen, um also noch einmal Nachwuchs bekommen zu können. Auf großen Kadavern finden sie Fliegenlarven, für sie eine wichtige Proteinquelle. Totengräberkäfer sind wichtig für das Ökosystem, denn zusammen mit anderen Tieren sorgen sie wie Müllmänner für eine saubere Natur, sagt Diana Koch vom Tiergarten Nürnberg.
Der Totengräber ist natürlich ganz wichtig für die Waldökologie, weil er sich um das Aas kümmert, es davor bewahrt, zu verwesen, zu verfaulen und damit wirklich den Wald auch auf eine gewisse Art sauber hält.
Heutzutage wird aus Angst vor Ansteckungsgefahr Aas oft von Wiesen und Wäldern entfernt, zum Beispiel wenn die Vogelgrippe grassiert. Ansonsten, wenn keine ansteckenden Krankheiten drohen, wäre es aber wichtig, Kadaver einfach im Wald liegen zu lassen, Für den Putztrupp der Natur, betont die Biologin.
Es ist umso wichtiger, dass solche Kadaver eigentlich liegen bleiben, genau wie Totholzbestände ja immer wichtiger werden, weil da viele Arten drauf angewiesen sind, dass man eben nicht anfängt, das alles zu sterilisieren, sondern dass man im Hinterkopf behält, wie wichtig auch Aas für viele Arten ist.
Der Tiergarten Nürnberg beteiligt sich an einem Forschungsprojekt, bei dem große Tierkadaver ausgelegt werden und dann untersucht wird, welche Arten sich daran zu schaffen machen. Zwar würden sich, sollte es irgendwann keine Totengräberkäfer mehr geben, auch andere Tiere um das Aas kümmern. Aber die Käfer sind wichtig im Ökosystem.
Aas ist sehr wertvoll und begehrt. Irgendwer kommt schon und kümmert sich drum. Also warum sollten Totengräber so wichtig sein für das Ökosystem? In Wahrheit leisten sie aber etwas, was sonst halt niemand macht, nämlich das Aas verbuddeln und die Biomasse an der Stelle erhöhen.
Totengräber sorgen dafür, dass das Aas im Untergrund mehr Nährstoffe abgeben kann. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass sich an Stellen, wo Totengräber Aas vergraben, die Biomasse erhöht. Dort gibt es dann unter anderem mehr Bakterien, mehr Milben und mehr Springschwänze. Das sind Gliederfüßler, die nur wenige Millimeter groß sind. Sie kommen rund um die ehemalige Kinderstube von Totengräbern häufiger und in größerer Zahl vor. Und die Käfer sorgen auch dafür, dass es weniger Fliegen gibt, denn sie fressen Fliegeneier. Neben dem außergewöhnlichen Familienleben und dem Nutzen für das Ökosystem fasziniert Wissenschaftler noch ein anderer Aspekt. Wenn Totengräberkäfer ein kleines Wirbeltier wie eine Maus vergraben und für ihren Nachwuchs präparieren, sieht diese am Ende des Verarbeitungsprozesses nicht mehr wie eine Maus aus, sondern wie eine vorverdaute Fleischkugel. Dieser Prozess gelingt den Käfern mit Hilfe von speziellen Oral- und Analsekreten. Genau diese sind für Forscher wie Andreas Wilschinskas spannend.
So ein kleiner Käfer vergräbt eine Maus, die 100-mal schwerer ist, und verdaut die dann vor seinem Maul. Das heißt, die müssen ja super schwere Enzyme haben. Das ist so, als würde ich sie anspucken und sie lösen sich vor mir auf. Ja, wie geht sowas? Das gibt kein anderes Beispiel in der Natur. Das hat mich fasziniert.
Doch mit welchen Stoffen gelingt dem Käfer die Umwandlung und der Schutz des toten Kadavers? Professor Wilschinskas präparierte mit einem Team den Darm des Käfers heraus, untersuchte die Darmabschnitte und analysierte Enzyme, antimikrobielle Proteine, Bakterien und Mikroorganismen. Die Käfer scheiden Mikroorganismen aus, verteilen diese auf dem Kadaver und geben sie so auch an die Käferlarven weiter.
Wir haben eine sehr außergewöhnliche Darmflora bei dem Käfer identifiziert und wollten jetzt systematisch gucken, können wir das auch nützlich machen.
Da ein so kleiner Käfer wie der Totengräberkäfer nicht sehr viel Sekret produzieren kann, heißt das, dass eine sehr geringe Menge schon sehr potent, also sehr stark sein muss, um Stoffe zu zersetzen. Normalerweise wäre die tote Maus im Boden von mikrobieller Zersetzung und Fäulnis bedroht. In der Folge würde es zur Bildung von Giftstoffen, dem Wachstum von Krankheitserregern und dem Verlust von Nährstoffen kommen. Das alles würde das Leben der Käferlarven bedrohen. Doch der Käfer ersetzt eben schädliche Mikroben mit nützlichen Mikroorganismen aus dem eigenen Darm. Zum Beispiel sorgen vom Käfer übertragene Hefepilze dafür, dass Schimmelpilze aus dem Boden verdrängt werden. Diese würden den Kadaver sonst schnell überwachsen. In Versuchen stellten die Forscher fest, dass Larven, die Nahrung bekommen haben, die nicht von den Käfereltern mit Sekreten behandelt worden sind, bei der gleichen Menge von Futter deutlich kleiner waren. Das heißt, durch diese Behandlung sorgt der Käfer dafür, dass sich sein Nachwuchs in dem Kadaver wohlfühlt, gedeiht und wächst. In einem nächsten Schritt soll jetzt das Potenzial der Hefepilze unter die Lupe genommen werden. Dabei geht es insbesondere um ihre Rolle bei der Entgiftung der Verwesungsprodukte und bei der Vorverdauung des Kadavers. Da das von den Käfern übertragene Mikrobiom das Wachstum gefährlicher und giftproduzierender Bakterien und Pilze unterdrückt, können daraus möglicherweise neue antimikrobielle Wirkstoffe entwickelt werden.
Wir brauchen also eine Substanz, die ein Bakterium tötet, das krank macht, aber uns nicht schadet. Und ich hatte eben die Hypothese damals aufgestellt, wenn der Käfer im Darm Bakterien hat, Symbionten, also Nützlinge, die Antibiotika produzieren, dann haben Millionen Jahre Evolution dafür gesorgt, dass diese Substanzen nicht den Käfer schädigen. Also wir glauben, dass Totengräberkäfer sind vorselektiert, wenn man Antibiotikasuche macht.
Das Problem ist allerdings, dass die Entwicklung eines marktfähigen Antibiotikums bis zu 1 Milliarde Euro kostet. Ohne öffentliche Gelder sind diese Forschungen nicht zu stemmen, obwohl es einen Bedarf gibt, betont der Professor. Die Sekrete der Käfer sind aber nicht nur für die Pharmazie interessant. Denkbar wäre auch, dass bestimmte Stoffe in Zukunft in der Industrie genutzt werden könnten. So könnten die potenten Sekrete der Käfer eines Tages zum Beispiel organische Abfälle in höherwertige Produkte umwandeln. Die Käfer könnten damit ein Vorbild für moderne Recyclingprozesse sein. Möglicherweise könnte man auch neue Konservierungsstoffe entwickeln, biotechnologisch hergestellt nach dem Vorbild der Totengräbersekrete. Insekten gelten als die erfolgreichste Organismengruppe in der Evolution. Die Biodiversität ist riesig. Insekten machen einen Großteil der weltweiten tierischen Artenvielfalt aus. Bekannt sind weltweit etwa 1 Million Insektenarten, vermutlich sind es deutlich mehr. Forscher gehen davon aus, dass es, so wie beim Totengräberkäfer, deshalb auch sehr viele biochemische Stoffe gibt, die von Insekten hergestellt werden. Für die Insektenbiotechnologie sind diese Stoffe eine riesige Naturstoffbibliothek, die nicht nur Insekten selbst helfen, sondern auch für Menschen nützlich sein könnten. Der Totengräberkäfer mit seinen Enzymen und selbstproduziertem Antibiotikum könnte besonders nützlich sein. Claudia Steiner erzählte vom besonderen Familienleben und den außergewöhnlichen Sekreten der Totengräberkäfer. Viele weitere Radio-Wissen-Beiträge rund um die faszinierende Welt der Insekten und anderer Tiere findet ihr in ARD Sounds. Wir haben euch eine kleine Auswahl an Sendungen zusammengestellt. Die Links zu diesen Hörtipps findet ihr in den Shownotes. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Ist Banksy ein Genie oder einfach nur gutes Marketing? Gerade war er wieder überall in den Medien, weil es neue Hinweise auf seine Identität gibt. Die ARD hat dem Podcast Banksy, Rebellion oder Kitsch jetzt ein Update verpasst. Hier bekommt ihr das volle Bild. Warum erzielen seine Werke Rekordsummen? Wie bleibt man jahrelang anonym, während man die Weltöffentlichkeit an der Nase herumführt? Und ist Banksy am Ende doch eher ein Kollektiv? Die 9-teilige Doku-Serie liefert euch alle Details. Bei ARD Sounds gibt es jetzt schon alle Folgen. Der Link ist in den Shownotes.